NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Ulrike Heckmann mit diesen Themen. Kredit vom Bund, ja oder nein, vor der Entscheidung für Quelle. Porsches Absage an das Übernahmeangebot von VW. 150 Jahre Haft für Milliardenbetrüger Madoff. Außerdem das Wahlprogramm der Union, die Wahlrechtsdebatte in der SPD, die Lage in Honduras nach dem Militärputsch, Feiern im Irak zum Abzug der US-Kampftruppen, Entscheidung über den Sitz der Internationalen Energieagentur, Brand im Rennsteigtunnel, die Spiele des Jahres, ein neues bundesweites Integrationsprojekt und das Finale der U21-EM. Bekommt Quelle die erwünschte staatliche Unterstützung? Der in Nürnberg ansässige insolvente Versandhändler hofft auf einen 50 Millionen Euro Kredit. 21 Millionen Euro will Bayern zur Verfügung stellen. Allein dort hängen Betriebsratsangaben zufolge mehr als 10.000 Arbeitsplätze an Quelle. Sachsen hat 4 Millionen Euro zugesagt. Damit wäre die Hälfte des geforderten Kredits gesichert. Heute Abend soll offenbar die Entscheidung fallen, ob der Bund die andere Hälfte übernimmt. Rüdiger Becker über den Stand der Dinge.
Ob noch einmal ein Quelle-Katalog gedruckt und ausgeliefert wird, ob das Versandunternehmen noch wenigstens seine restlichen Warenbestände verkaufen kann, das hängt von einer Entscheidung ab, die wahrscheinlich noch heute Abend fällt. Eine kleine Runde aus Staatssekretären und Beamten berät über einen Notkredit von 50 Millionen Euro, den Quelle dringend braucht. Offenbar haben private Banken das Risiko nicht übernehmen wollen. Nun ruhen alle Hoffnungen auf dem Staat. Der Bund soll 25 Millionen, Bayern 21 und Sachsen 4 Millionen dazu beisteuern, dass das Unternehmen noch eine allerletzte Chance bekommt. Die Bedingungen für staatliche Finanzhilfen konnte Quelle nicht erfüllen. Nun geht es nur noch um einen Kredit, mit dem Quelle durch die Insolvenz kommt und vielleicht neu starten kann. Und diese Frage will Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten und Wahlkampfkalkül entscheiden, sagte er vor gut einer Stunde im Nachrichtensender NTV. Es gehe bei jeder Entscheidung, ob einem Unternehmen geholfen werden soll oder nicht, nur um Fakten.
Selbst wenn ich mit meiner Nüchternheit in der Frage manchen gnadenlos auf den Wecker gehe, werde ich weiterhin daran festhalten, weil ich glaube, das ist auch exakt das, was die Bevölkerung erwartet. Wir gehen hier mit Milliarden und Abermilliarden von Steuergeldern um. Und diese Steuergelder wollen vernünftig eingesetzt und verwaltet sein. Und deswegen halte ich an diesem Prinzip fest.
Die finanzielle Situation von Quelle soll dramatisch sein, hört man aus den beteiligten Ministerien für Wirtschaft und Finanzen. Da ein Versandhandel sehr stark von Ratenzahlungen lebt, da viele Geschäfte in Erwartung pünktlich zahlender Kunden vorfinanziert werden müssen, habe Quelle zu wenig Reserven. Dennoch ist die Entscheidung, ob der Konzern die 50 Millionen bekommt, noch völlig offen. Das Land Bayern will seinen Anteil geben. Der Bund zögert noch und dass der CSU-Wirtschaftsminister zu Guttenberg von seinem Parteichef Bayerns Ministerpräsident Seehofer in dieser Angelegenheit Druck bekommt, ist zu spüren. Aber auch der Koalitionspartner SPD drängt. Zwar ist es gerade Finanzminister Peer Steinbrück, der auf einer sorgfältigen Prüfung der Finanzlage von Quelle besteht, aber SPD-Generalsekretär Hubertus Heil will dem Unternehmen helfen.
Das Thema ist so wichtig, als dass es um Imagefragen von Horst Seehofer oder Herrn zu Guttenberg geht. Es geht um 10.000 Arbeitsplätze und deshalb muss man sich an die Arbeit machen, das Problem gemeinsam zu lösen. Und es geht um ein Unternehmen, von dem wir ausgehen, dass es zukunftsfähig aufgestellt werden kann.
Die Runde im Wirtschaftsministerium muss nun versuchen, einen Weg zu finden, der aber auch vor den Steuerzahlern verantwortet werden kann. Und auch ein Ja zum Kredit ist noch nicht das letzte Wort. Denn auch die EU-Kommission in Brüssel redet mit. Sie wird, falls ein Kredit gewährt wird, schnell und sorgfältig prüfen müssen, ob er den europäischen Richtlinien entspricht.
Porsche hat dem Wolfsburger Autobauer heute die kalte Schulter gezeigt. VW wollte für 3 bis 4 Milliarden Euro und 49,9% von Porsche übernehmen. Das sei kein gangbarer Weg, heißt es in Stuttgart. Zwischen Porsche und Volkswagen, die nach dem Willen der Eigentümerfamilie Pirch und Porsche eigentlich einen integrierten Konzern bilden sollten, ist die Atmosphäre inzwischen völlig vergiftet. Aus Stuttgart, Ruth Bökle.
Auch wenn die Schulden beim Sportwagenhersteller Porsche groß sind und der Druck steigt. Das Unternehmen lehnt es jetzt offiziell ab, einen Anteil der Porsche AG an VW zu verkaufen. Das ist kein gangbarer Weg für uns, so Unternehmenssprecher Albrecht Bammler. Am Wochenende hatte VW den Vorschlag gemacht, 49,9% der Porsche-Anteile zu kaufen und damit letztendlich die Unternehmen VW und Porsche zu fusionieren. Seitdem ist zwischen Wolfsburg und Stuttgart der offene Machtkampf ausgelöst. ausgebrochen. So soll Volkswagen versucht haben, an der Unternehmensspitze von Porsche vorbei direkt mit der Eigentümerfamilie zu verhandeln. Im Gegenzug bezeichnete Porsche-Betriebsrat Hück den niedersächsischen Ministerpräsidenten Wulff als Revolverhelden. Inzwischen hat sich auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Oettinger eingeschaltet. Er forderte von VW mehr Respekt gegenüber Porsche als eigenständigem Unternehmen. Wie der Kampf um Porsche endet, ist derzeit völlig offen. Einerseits soll VW ein Ultimatum bis Mittwoch gesetzt haben und will dann einen 700 Millionen Euro Kredit an Porsche nicht verlängern. Andererseits behauptet Porsche, man verhandle immer noch mit Katar und sei auf der Zielgeraden.
Die neue Runde im Machtkampf zwischen Porsche und VW kommentiert an Katrin Johansmann.
3-1 heißt das Spiel, das VW und Porsche seit Wochen miteinander spielen. VW gegen Porsche, das sind in Wahrheit Ferdinand Piëch, Gewerkschafter Jürgen Peters und Landeschef Christian Wulff gemeinsam gegen Wendelin Wiedeking. Mit vereinten Kräften arbeiten sie am Sturz des einstigen Erfolgsmanagers. Piëch gehört nicht zu der Sorte Mensch, deren Handeln von großer Emotionalität geprägt ist. Er weiß sehr wohl zu schätzen, was Porsche-Chef Wendelin Wiedeking in den vergangenen Jahren für das Unternehmen und ihn geleistet hat. Aber Wiedeking ist dafür auch fürstlich entlohnt worden. Aus Sicht von Piëch ist das Dank genug. Außerdem möchte er seinen Wunschkandidaten Martin Winterkorn auf den Thron des neuen VW-Porsche-Konzerns setzen, wie auch immer der aussehen wird. Jürgen Peters, stellvertretender Aufsichtsratschef bei VW und Ex-IG Metall-Chef, hat mit Wendelin Wiedeking eine ganz andere Rechnung offen. Als Wiedeking Anfang 2006 als Vertreter des neuen Aktionärs Porsche in den Aufsichtsrat von VW eingezogen ist, hat er gleich große Brötchen gebacken. Er hat nicht nur VW mehr oder weniger zum Sanierungsfall erklärt, sondern auch Peters als stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden zum Auslaufmodell. Die wichtigen Dinge wolle er künftig mit dessen Nachfolger an der IG Metall-Spitze, Berthold Huber, besprechen. Niedersachsens Landeschef Wulff hat Wiedeking den Kampf um das VW-Gesetz zu verdanken. Außerdem hat Wulff verständliches Interesse daran, dass die Schaltzentrale des künftigen Konzerns in Wolfsburg und nicht in Stuttgart liegt. Doch auch wenn die 30 einig sind, hat Wiedeking noch nicht verloren. Mit der heutigen Stellungnahme hat sich Porsche erneut hinter Wiedeking gestellt. Laut Porsche haben die Wolfsburger nicht einmal die Höflichkeit besessen, ihr Angebot Porsche-Chef Wendelin Wiedeking zuzustellen, sondern es direkt an Wolfgang Porsche geschickt. Doch ohne den Vorstand laufe bei Porsche nach wie vor nichts, betonte ein Porsche-Sprecher. Und auch Wolfgang Porsche steht nach wie vor hinter Wiedeking. Das Triumvirat aus Wolfsburg macht einen Fehler, wenn es Wiedeking zu früh auszählt. Porsches Notlage ist bei weitem nicht so groß, wie Ferdinand Piëch glauben machen will. Die Stuttgarter haben zwar knapp 10 Milliarden Euro Schulden, aber auch allein 20 Milliarden Euro Eigenkapital. Aktuell gehört Porsche gut die Hälfte von VW. Schon allein die ist 20 Milliarden Euro wert. Und es gibt trotz aller Gerüchte noch keine offizielle Absage von der Förderbank KfW, von der Wendelin Wiedeking gern 1¾ Milliarden hätte. Aus Sicht der KfW gibt es keinen sachlichen Grund, Porsche den Kredit zu verweigern. Denn die Rückzahlung ist gesichert. Stimmt, über den Kredit wird nicht sachlich, sondern politisch entschieden. Kein Geld für einen Luxusautohersteller, lautet die Losung. Die Politiker von Hannover bis Berlin sollten sich allerdings fragen, ob ihnen irgendein Investor aus den Arabischen Emiraten oder aus Asien wirklich so viel lieber ist als Porsche. Denn wenn Porsche aussteigen muss, gibt es bei VW nichts Dringenderes als die Suche nach einem neuen Investor.
Ein Kommentar war das von Ann-Kathrin Johansmann. Im größten Betrugsfall der Finanzgeschichte ist das Urteil gesprochen. Der Milliardenbetrüger Bernard Madoff wurde in New York zu 150 Jahren Haft verurteilt. Lena Bodewein.
Im zuständigen Bundesgericht in Downtown Manhattan nahm der Rekordbetrüger das Urteil entgegen. Es ist das mögliche Höchstmaß. Das Gericht in New York folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der als liberal geltende Richter sagte, dass dies eine symbolische Strafe sei, niemand lebe so lange, aber es sei ein Zeichen, das die Opfer dringend benötigten. Er begründete das Urteil mit dem immensen Ausmaß des Verbrechens, es sei außergewöhnlich böse gewesen. Der Anwalt des geständigen Betrügers hatte für ein Strafmaß von nur 12 Jahren plädiert. Das Urteil bedeutet für den 71-jährigen Madoff, dass er höchstwahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Madoff hatte in einem gigantischen Schneeballsystem Tausende von Anlegern um Milliardensummen geprellt. Insgesamt 65 Milliarden Dollar soll er ergaunert haben. Vor der Urteilsverkündung konnten 9 seiner Opfer das Wort ergreifen. Sie berichteten von der Hölle, in der sie leben, seit der Betrug aufgeflogen ist. Madoff selbst hatte sich an seine Opfer gewandt und erneut um Entschuldigung gebeten.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nach monatelangem Streit über die Steuerpolitik will die Union bis zur Bundestagswahl nun die eigenen Reihen schließen. Auf dem Unionskongress zum Wahlprogramm rief CDU-Chefin Angela Merkel die Union auf, die internen Querelen zu beenden. CSU-Chef Horst Seehofer stellte sich klar hinter sie. Aus Berlin Sabine Henkel.
Die Regie hielt den Atem an. Da stand Horst Seehofer am Rednerpult, sollte das Wahlprogramm preisen, aber fiel stattdessen vollkommen aus der Rolle. Wahlprogramm, hob er an, gut und wichtig.
Aber noch wichtiger sind in der Politik Personen. Wir brauchen keinen Kandidaten, wir haben eine Kanzlerin.
Aufatmen, der Querschläger aus Bayern, der sonst so gerne stänkert in Berlin, er pries die Kanzlerin, überschlug sich fast in seiner Lobeshymne. Mag sein, dass die Regie kurz darüber nachdachte, doch schon jetzt Angie zu spielen von den Rolling Stones, weil es so gut passte, verschob das dann aber doch an das Ende des Tages. Horst Seehofer war inzwischen ins Reich der Biologie vorgedrungen und sprach über Wurzelgewächse.
Die Flachwurzler, die werden vom geringsten Windstoß umgeweht. Die Tiefwurzler halten auch dem stärksten Sturm stand. Und deshalb sind wir die führende politische Kraft in Deutschland und in Europa, weil wir Tiefwurzler sind, liebe Freunde, weil wir Tiefwurzler sind.
Der Tiefwurzler aus Bayern war bestens aufgelegt, hatte den Part des Stimmungsmachers übernommen, im besten Sinne. Bis sie kam, die Kanzlerin. Es wurde ernst, was aber das Unionspublikum nicht minder begeisterte. Angela Merkel sprach über die Krise, die es zu meistern gelte, und sie sagte auch wie: durch Innovationen, Sparsamkeit und, ja, durch Steuersenkung.
Wir sagen denen, die in diesem Lande arbeiten, und wenn ihr 1 Cent Lohnerhöhung bekommt, dann sollt ihr nicht beim Finanzamt landen, sondern sollt ihr davon auch was haben. Und dies gehört genauso dazu wie solide Haushaltspolitik und Innovations- und Bildungspolitik.
Einer, der applaudiert, ist Günther Oettinger, der vor ein paar Tagen noch die Mehrwertsteuer anheben wollte. Heute sprach er kein Wort davon und Merkel machte nur diese eine Bemerkung zu der leidigen Angelegenheit.
Ich habe gelernt, damit zu leben, dass nicht immer alle einer Meinung sind. Ich habe sogar gelernt, damit zu leben, dass nicht immer alle nicht sagen, wenn sie einer anderen Meinung sind, sondern manchmal es auch aussprechen. Aber ich bin der festen Überzeugung, mit diesem einstimmig verabschiedeten Programm haben wir eine Grundlage, mit der wir den Menschen sagen, das wollen wir.
Das wollen sie. Eingangssteuersatz runter, Spitzensteuersatz verschieben, kalte Progression abfedern. Kurzum, mehr Netto vom Brutto. Das müssten jetzt eigentlich alle in der Union verstanden haben. Also blies Merkel zum Aufbruch.
Jetzt heißt es, die Botschaft muss an den Mann und an die Frau.
Entweder durch das Verteilen des Wahlprogramms, was unwahrscheinlich ist. Wer kämpft sich schon durch 64 Seiten? Dann also irgendwie anders. Hauptsache alle gemeinsam. Alle für eine und eine für alle. So läuft das in der Merkel-CDU.
Heute früh klang es noch so, als sei die SPD zu allem entschlossen. Notfalls auch gegen den Willen der Union wolle sie das Wahlrecht noch in dieser Legislaturperiode ändern, auch wenn das die Koalition kosten würde, hieß es. Inzwischen klingt es anders. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Änderung des Wahlrechts allerdings vorgeschrieben, dazu bis 2011 Zeit gegeben. Die Karlsruher Richter hatten die bisherige Praxis bei den Überhangmandaten als verfassungswidrig erklärt. Aus Berlin Anja Günther.
Die SPD hat sich das alles wohl noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Sie musste abwägen zwischen ihrem Wunsch, das Wahlrecht zu ändern, und der Vernunft, sich nicht gegen den Koalitionsvertrag zu stellen. Letztlich, sagt SPD-Generalsekretär Hubertus Heil, sei die Union an allem schuld. Die SPD habe das Thema Wahlrechtsänderung immer innerhalb der Koalition klären wollen.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Union nicht bereit ist, das Wahlrecht vor der Bundestagswahl verfassungskonform zu gestalten, damit es langfristig trägt. Und damit muss die Union auch die Verantwortung übernehmen für etwaige Debatten, die nach der kommenden Bundestagswahl stattfinden.
Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mit den Erststimmen mehr Direktmandate erhält, als ihr nach den Zweitstimmen an Sitzen zustehen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte vor einem Jahr, die bisherige Praxis der Überhangmandate ist verfassungswidrig. Das Wahlrecht müsse bis Juni 2011 neu geregelt werden. Stefan Paris, der Sprecher von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, CDU, verweist genau auf diese Frist.
Insofern können Sie davon ausgehen, dass das Verfassungsgericht, denke ich, in seiner Dezidiertheit auch in diesem Urteil diese Frist bewusst gesetzt hat, damit dem Gesetzgeber ein ausreichender Zeitraum bleibt, um eine Vielzahl von Fragen, die das Verfassungsgericht beurteilt hat, auch umzusetzen.
Die Union hat Zeit, weil sie davon ausgehen kann, dass sie bei der Bundestagswahl am 27. September von Überhangmandaten profitiert. So haben es jedenfalls Experten berechnet, die der CDU etwa 21 Zusatzsitze prophezeien, der SPD aber nur 2 oder 3. Überhangmandate kommen meist den großen Parteien zugute, weil sie in der Regel die besten Chancen haben, in einem Wahlkreis ein Direktmandat zu erringen. Das ärgert auch die Grünen-Fraktion. Sie strebt eine Änderung des Wahlrechts an, noch vor der Bundestagswahl im Herbst. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast.
Wir sollten keine Regierung bilden mit dem Makel einer Verfassungswidrigkeit. Wir sollten es auch Guido Westerwelle und Angela Merkel nicht durchgehen lassen, sich sozusagen Mehrheiten mit verfassungswidrigen Regeln zu erschleichen.
Doch wie es aussieht, bekommen Künast und Co. am Freitag im Bundestag keine Mehrheit für ihren Gesetzentwurf. Die wäre nur da, wenn SPD, Grüne und Linkspartei gemeinsame Sache machen. Apropos gemeinsame Sache, dass diese drei Fraktionen jetzt so auf die Tube drücken, hält FDP-Chef Guido Westerwelle für ein rein taktisches Manöver.
Wenn SPD, Grüne und Linkspartei in der letzten Woche des Deutschen Bundestages das Wahlrecht verändern wollen, um es in ihrem Sinne zu schneidern, ist das ein durchsichtiger Versuch. Denen laufen die Wähler weg.
Die SPD wies diesen Vorwurf als grobe Unterstellung zurück und erhielt gleichzeitig von den Grünen den Rat, einer Wahlrechtsänderung doch noch zuzustimmen. Die Koalitionsvereinbarung, so die Grünen, dürfe nicht über der Verfassung stehen.
Einen Tag nach dem Putsch in Honduras ist die Lage in dem mittelamerikanischen Land unklar. Regierungen in aller Welt, darunter die Bundesregierung, verurteilten unterdessen den Staatsstreich. Anne-Kathrin Mellmann.
Zu Fall gebracht wurde Präsident Manuel Zelaya nicht zuletzt von Gegnern aus den eigenen Reihen. Roberto Micheletti, seit gestern Übergangspräsident in Honduras, gehört zur selben Partei wie der entmachtete Präsident. Die Liberalen hatten sich während Zelayas Amtszeit gespalten, indessen linke Anhänger und die Konservativen, angeführt von Micheletti. Er war die treibende Kraft hinter der Verabschiedung eines neuen Gesetzes, wonach Volksbefragungen ab 180 Tagen vor Wahlen verfassungswidrig sind. Dadurch musste Zelayas Plan scheitern, am Sonntag eine solche Befragung durchzuführen. Er wollte damit einen Prozess für Verfassungsänderungen einleiten. Das oberste Gericht nannte die Befragung illegal. Zelaya versuchte, sich über die Entscheidung hinwegzusetzen. Gestoppt wurde er schließlich vom Militär. Erinnerungen an die dunkle Zeit der Diktaturen wurden wach. Der gestürzte Präsident, inzwischen in Nicaragua, spricht von einer politischen Konspiration. Es ist ein Staatsstreich, bei dem die Militärs zum Instrument einer korrupten, unersättlichen Elite benutzt wurden. Ich bin weiterhin der von den Honduranern für 4 Jahre gewählte Präsident und meine Amtszeit endet im nächsten Jahr. Ich habe die moralische Autorität, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Mich begleiten die Träume jener, die für eine bessere Menschheit kämpfen. Das honduranische Volk unterstützt meine Rückkehr und im gegebenen Moment werde ich mein Amt wieder aufnehmen. Zelaya weist die Staaten Lateinamerikas hinter sich, vor allem seine Verbündeten von ALBA, dem von Venezuelas Präsident Hugo Chavez und Fidel Castro initiierten alternativen Wirtschaftsbündnis. Den starken konservativen Kräften in Honduras war auch die ALBA-Mitgliedschaft ein Dorn im Auge. Zelaya regierte am Ende nur noch mit Unterstützung weniger Parteifreunde, Bauernverbänden und Gewerkschaften, denen er mehr Mitbestimmung versprochen hatte. Doch der Widerstand gegen diese Pläne war stärker, als Zelaya glaubte. In dem Staatsstreich sieht Costa Ricas Präsident, der Friedensnobelpreisträger Oscar Arias, eine Bedrohung für die jungen Demokratien der Region. Wir glaubten, dass die zentralamerikanischen Demokratien stark genug wären, damit so etwas nicht wieder geschieht. Ich bedauere wirklich, dass es unter unseren Völkern immer noch Politiker und gesellschaftliche Sektoren gibt, die bei Diskrepanzen mit der herrschenden Regierung einem Staatsstreich applaudieren. Von der Organisation Amerikanischer Staaten, der OAS, wurde der Putsch verurteilt. Sie trifft sich morgen zu einer Krisensitzung, um über Lösungen zu beraten.
Im Irak ist morgen Nationalfeiertag. Gefeiert wurde auch schon heute. Anlass der im Sicherheitsabkommen zwischen den USA und dem Irak beschlossene Abzug der US-Kampftruppen zum 30. Juni. In Bagdad übergaben US-Truppen symbolisch den Schlüssel des letzten von 86 Stützpunkten an die irakische Armee. Björn Blaschke.
Der Fernsehsender Al-Irakia feiert bereits den ganzen Tag. Musiker intonieren patriotische Lieder. Dazu präsentieren die Programmmacher von Al-Irakia abwechselnd Bilder mit den schönsten Gegenden ihres Landes und von paradierenden irakischen Armeeeinheiten. Zwischendurch Politiker und Geistliche, die Kommentare abgeben zum Abzug der US-Kampfeinheiten aus den irakischen Städten. Immer weht dabei eine computergenerierte Flagge am Bildrand, darunter der Schriftzug 30. Juni, Tag der nationalen Souveränität. Geradezu störend die Unterbrechung der Bilderflut mit einer Pressekonferenz des Parlamentspräsidenten Iyad Samarai.
Ich denke, die irakische Regierung hat eine großartige Arbeit geleistet.
Etwas mehr als 130.000 US-Soldaten sind noch im Irak stationiert. Ab übermorgen sollen die US-Truppen nur noch zur Beratung und Ausbildung in die Städte kommen, aber nicht länger für die Bekämpfung von Aufständischen. Es sei denn, die Iraker fordern US-Hilfe an. Kritiker sehen die irakischen Sicherheitskräfte noch nicht in der Lage, die Einsätze der US-Armee zu übernehmen. Es fehle an Ausbildung und Material. Regierungschef Nouri al-Maliki gibt sich dagegen stolz und siegessicher. Sicherlich auch Wahlkampfparolen, denn Anfang des kommenden Jahres soll ein neues irakisches Parlament gewählt werden. Wie auch immer, der endgültige Abzug der US-Truppen aus dem Irak ist für Ende 2011 vorgesehen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die erst wenige Monate alte internationale Agentur für erneuerbare Energien IRENA wird künftig ihren Sitz an drei Orten haben. Abu Dhabi, Bonn und Wien teilen sich die Aufgaben. Darauf einigten sich die Vertreter der 130 an IRENA beteiligten Länder. Die Agentur soll weltweit den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und dabei die Regierungen beraten. Detlef Reben.
Hauptsitz der neuen Agentur wird Abu Dhabi, Bonn bekommt das politisch wichtige Forschungs- und Technologiezentrum von IRENA und Wien erhält als Trostpflaster ein sogenanntes Verbindungsbüro für Kontakte zu UNO im Bereich Energie. Damit hat Bonn zwar nicht die erhofften 120 neuen Arbeitsplätze auf seinem UN-Campus zugeteilt bekommen, aber gerade der Technologietransfer ist das Hauptanliegen von IRENA. Ohne angepasste Techniken zur Erzeugung von Energie aus Wind, Wasser, Sonne und Erdwärme können sich die Entwicklungsländer nicht am Klimaschutz beteiligen und ohne deren Beteiligung wird es keinen neuen Klimaschutzvertrag von Kopenhagen im Dezember geben. Bundesumweltminister Sigmar Gabriel bezeichnete IRENA als Erfolg ohnegleichen. In nur 5 Monaten war die Zahl der Mitglieder von 79 auf 130 Staaten hochgeschnellt. Auch die USA und die Ölscheichtümer machen mit.
Vor 2 Wochen war es im Rennsteigtunnel in Thüringen noch eine Übung. Heute Nachmittag hat es in Deutschlands längstem Straßentunnel tatsächlich gebrannt. Eine Reisegruppe aus Baden-Württemberg hatte allerdings großes Glück. Nur 3 Menschen wurden verletzt. Bernd Weber berichtet.
29 Schüler aus Ravensbrück in Baden-Württemberg, dazu 6 Begleiter und der Busfahrer. Sie alle waren nichtsahnend auf dem Weg nach Berlin. Abschlussfahrt des Berufsbildungswerks. Plötzlich, nach 2 Kilometern im Tunnel Richtung Erfurt, Qualm hinterm Bus. Lehrer Karl-Heinz Drum.
Ja, man hat es gerochen. Gerochen und dann auch im Rückspiegel gesehen. Der Fahrer hat es dann gesehen, hat eine Fehlermeldung gekriegt auf seinem Display.
Die Fehlermeldung landete auf dem RDS-Radio und kam von der Einsatzzentrale des Rennsteigtunnels. Die Sensoren hatten den Qualm längst gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus. Der Busfahrer hielt an.
Dann sind wir raus in der Parkbucht. Und da waren diese Feuerlöscher eben direkt nebendran, neben dem Bus. Und dann haben wir mit den Feuerlöschern das Feuer löschen können.
Die Schüler gingen derweil in den Notraum zwischen den beiden Tunnelröhren. Die sind feuersicher, stets überwacht. Außerdem besteht dort Kontakt zur Leitstelle.
Die Feuerwehr kam dann noch zum Sichern, aber sie musste nicht mehr löschen dann.
Nach 20 Minuten war der Spuk vorbei. Die Feuerwehr hatte einen Bus gechartert, der die Reisegruppe zurück ans Tageslicht brachte. 2 Schüler erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine Schülerin musste mit einem Schock notärztlich und seelsorgerisch behandelt werden. Die Ursache des Brandes, vermutlich im Motorraum, ist noch unklar, so der Chef der Suhler Feuerwehr, Manfred Hess.
Ist für uns auch nicht relevant. Entscheidend war, es hat gebrannt, es ist schnell unter Kontrolle gekommen, es gab keine Schäden, keine Verletzten. Ob es Öl fehlt oder ist, ist unerheblich.
Ein Problem trat beim Feuerwehreinsatz zutage. Die Kommunikation im Rennsteigtunnel über die Lautsprecher war schwierig.
Die Lautsprecher sind im Tunnel ganz schlecht zu verstehen. Der Verkehrsfunk ist eine super Einrichtung, aber der Lautsprecher ist nur Notbehelf.
Am späten Nachmittag stellte ein Südthüringer Unternehmen einen neuen Reisebus zur Verfügung. Die Reisegruppe aus Baden-Württemberg setzte dann ihre Fahrt nach Berlin fort. Besuche bei Luther in Wittenberg und im Reichstag sind geplant. Und egal, was Sie bis Samstag erleben werden, schon jetzt steht fest. Diese Reise werden Sie so schnell nicht vergessen.
Für die Spieleerfinder ist es wie die Oscar-Verleihung, die Kritikerauszeichnung Spiel des Jahres. Heute wurde sie in Berlin vergeben. Michael Weidemann sagt an wen.
Beim Spiel des Jahres geht es vor allem um originelle Ideen. Und manchmal setzt sich auch ein Außenseiter durch, wie in diesem Jahr Dominion, das ganz ohne Brett und Würfel auskommt und auf Spielkarten setzt, die Situationen aus dem Mittelalter simulieren. Die Teilnehmer, weiß Bernd Brunhofer vom herausgebenden Hans im Glück Verlag, werden dabei schnell von ihrer Fantasie gefangen genommen.
Sie bauen sich eine eigene Welt und das bauen sie in Konkurrenz zu ihren Mitspielern und das ausschließlich mit Karten. Und da diese Mischung immer eine andere ist, wird es immer anders spannend.
Einer der Gründe, warum die Jury Dominion als besonders innovativ lobt und mit dem Hauptpreis belohnte. Kinderspiel des Jahres ist das magische Labyrinth, bei dem Zauberlehrlinge, die Spielfiguren, über einen Spielplan bewegt werden, unter dem sie mit magnetischer Kraft eine Kugel ins Ziel bringen sollen. Wichtig ist dabei, sich die Lage unsichtbarer Holzwände zu merken, an denen die Kugel immer wieder abprallt, erklärt die 7-jährige Marie ihr neues Lieblingsspiel.
Wenn man irgendwie gegen eine Mauer kommt, dann fällt die Murmel runter und in irgendein Kästchen kommt es dann. Und dann muss man es rausholen und wieder von vorne anfangen.
Auch künftig will sich der Verein Spiel des Jahres mit seiner Preisverleihung für solche und andere neue Spielideen und Angebote einsetzen, sagt Jurychef Bernhard Löhlein.
Wer spielt, hat einfach mehr vom Leben. Und darum soll auch das Gesellschaftsspiel und eben nicht nur das Computerspiel entsprechend gefördert werden.
Eine Aufgabe, der sich auch die Politik annehmen müsse, sagt Jurychef Löhlein.
In Berlin fiel heute der Startschuss für ein neues bundesweites Integrationsprojekt. Junge Migranten als Lotsen, so der Titel des zunächst auf 3 Jahre angelegten Programms. 15 Städte machen mit, neben Berlin unter anderem Hannover, Gütersloh, Soest, Essen, Viersen und Bonn. Aus Berlin Julia Habeck.
Das neue Integrationsprojekt der Bundesregierung macht die Migranten selbst zu Akteuren. Junge Frauen und Männer aus der Türkei, aus Russland oder Vietnam engagieren sich als Lotsen für andere Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das sei das Besondere an der Initiative, sagt Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen.
Das heißt, diejenigen, die Erfahrung gemacht haben, wie schwer es sein kann, den Weg nach Deutschland zu finden, in die Gesellschaft hinein, aber was auch die Erfolge sind, welches die Brücken sind, die ihnen gebaut worden sind, die sollen selber Vorbilder sein und andere mitziehen.
Sie sollen anderen Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien bei Schulaufgaben oder Bewerbungen helfen, sie aber auch bei Behördengängen begleiten. Gleichzeitig solle das Lotsenprojekt junge Migranten ermutigen, sich freiwillig zu engagieren. Denn unter den ehrenamtlichen Helfern in Deutschland sind Jugendliche mit Migrationshintergrund zumindest laut Statistik immer noch eher selten vertreten. Für Innenminister Wolfgang Schäuble ist das Projekt ein weiterer Baustein der erfolgreichen Integrationspolitik der Bundesregierung. Eher zurückhaltend reagierte Heinz Buschkowski auf das Modellprojekt. Er ist Bürgermeister von Berlin-Neukölln, einem Bezirk mit hohem Ausländeranteil und einem der schwierigsten sozialen Brennpunkte in Deutschland.
Integrationspolitik kann keine Projektpolitik sein. Uns fehlt eine verbindliche Vorschulerziehung, uns fehlen die Ganztagsschulen, uns fehlen die Schulstationen in den Schulen.
Eine der ersten Migrationslotsen ist die Vietnamesin Quynh Phi aus Gütersloh. Sie will im Rahmen des Projekts Schülern Nachhilfe in Deutsch geben. Das Thema Integration liege ihr besonders am Herzen.
Das größte Problem sind immer die Vorurteile. Die sind auf beiden Seiten vorhanden. Und wie Albert Einstein schon damals sagte, das Zertrümmern eines Atoms ist leichter als das eines Vorurteils.
Unterstützt werden die jungen Lotsen von den Mitarbeitern der etwa 400 Jugendmigrationsdienste in Deutschland.
In Malmö will der deutsche Fußballnachwuchs ab 20.45 Uhr das schaffen, was den Großen bei der letzten EM in Österreich und der Schweiz nicht gelungen ist, nämlich Meister werden. Im EM-Finale der U21 begegnen sich Deutschland und England, ein Klassiker also. Albrecht Breitschow, wie stehen die Chancen für uns?
Die stehen gar nicht so schlecht und ich glaube sogar, dass das, was Andreas Beck, der rechte Verteidiger der U21-Nationalmannschaft, gesagt hat, wir gehen als Favorit in dieses Spiel und werden auch gewinnen, dass das am Ende eintreten wird. Denn die deutsche U21-Nationalmannschaft hat so in etwa gemacht wie die Großen auch. Sie hat sich in dieses Turnier stetig hineingesteigert, dann gab es immer wieder auch mal ein paar Rückschläge. Aber dann, wenn es drauf ankam, in einem wirklich großen Spiel wie gegen Italien im Halbfinale, dann waren sie da. Es war auch da, wie bei den Großen, nicht so richtig das Fußballfest, das Fußballfeuerwerk, sondern grundsolide deutsche Tugenden, die haben gereicht. Und jetzt ist das Selbstbewusstsein da. Und ich glaube, sie werden es heute Abend tatsächlich packen. Auf der anderen Seite die Engländer, natürlich eine sehr, sehr starke Mannschaft, die allerdings auch große Personalsorgen hat, weil 3 ihrer wirklich ganz, ganz wichtigen Spieler heute wegen der 2. gelben Karte im Finale gesperrt sind.
Mit der Qualifizierung für diese EM hatte es für die deutsche U21-Mannschaft ja gerade mal so geklappt. Was ist jetzt das plötzliche Erfolgsgeheimnis?
Also eines dieser Erfolgsgeheimnisse sitzt auf der Trainerbank bzw. steht fast die ganze Zeit. Das ist Horst Rubesch, der Trainer, der erst nach der erfolgreich geschafften Qualifikation zu dieser Mannschaft stieß. Ist ja eigentlich auch eine schöne Geschichte, oder für den Betroffenen war es keine so schöne Geschichte. Dieter Eils schaffte erst die Qualifikation und wurde dann entlassen. Horst Rubesch übernahm die Mannschaft und er scheint diese zum Teil doch recht komplizierten Charaktere ganz gut angepackt zu haben und hat es geschafft, diese Mannschaft jetzt wirklich gut zusammenzustellen, dass sie miteinander harmoniert und dass sie jetzt eben diese Leistung abrufen kann. Und er hat auch auf einige wirklich prominente Spieler verzichtet, wie Toni Kroos, wie Baumjohann, beide Spieler, die in der Bundesliga eine große Rolle spielen.
Vielen Dank erstmal, Albrecht Breitschow aus Malmö, unser Korrespondent, das Echo des Tages mit Ulrike Heckmann.